SR Info. Rundschau.
Es ist 18 Uhr, Zeit für die Rundschau mit Barbara Grech und hier ein Themenüberblick. Nach Rüstungsexportverbot für Israel. Die Diskussion hält an. EU kritisiert Israel. Hilfsgüter gelangen immer noch schleppend nach Gaza. Und Smartphones schon im Kindesalter. Nutzer werden immer jünger. Und der Blick auf das Wetter nach einem sonnigen und heißen Abend wird die Nacht sternenklar und das bei Temperaturen zwischen 21 und 14 Grad. Seitdem Bundeskanzler Friedrich Merz verkündet hat, dass keine Rüstungsgüter mehr an Israel geliefert werden dürfen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, brodelt es in der CDU-CSU. Es hagelt für Merz Kritik aus den eigenen Reihen, aber auch vom Koalitionspartner.
Der europapolitische Sprecher der SPD, Markus Töns, sagte dem Spiegel, er habe null Verständnis dafür, dass die Bundesregierung die Waffenlieferungen an Israel teilweise einstellt. Dadurch komme man einer Zwei-Staaten-Lösung keinen Schritt näher. Kritisch äußerte sich auch der SPD-Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz. Er befürchtet, dass Deutschland dazu beitrage, Israel politisch zu isolieren. Die beiden SPD-Politiker weichen mit ihrer Kritik von der bisherigen Linie ihrer Fraktionen ab. Anders als einige Politiker von CDU und CSU hatte die SPD die Entscheidung zu einem teilweisen Rüstungsexportstopp nach Israel bislang begrüßt. Unterstützung erhält der Kanzler heute von Unionsvize-Fraktionschef Norbert Röttgen. Er nannte im Deutschlandfunk Merz Entscheidung nicht nur nachvollziehbar, sondern geboten. Kulturstaatsminister Wolfram Wainer sagte den Funke-Zeitungen, Kanzler Merz sei der treueste Israel-Freund in Europa. Für Israels Botschafter Ron Prosor ist die Beziehung zwischen Deutschland und Israel hingegen erheblich belastet. Welt TV sagte er, das Tischtuch sei zwar nicht zerschnitten, aber echt strapaziert. Philipp Eckstein, Berlin.
Die EU-Kommission kritisiert die weiter schleppende Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern. Ein Kommissionssprecher sagte, es habe Fortschritte gegeben bei den Hilfslieferungen, aber die Situation bleibe schwierig.
Israel ziehe einige Verwaltungshürden ein, Einschränkungen für NGOs und die Partner der EU zum Beispiel. So sei die Deadline für eine erneute Registrierung auf 7 Tage verkürzt worden. Außerdem verlange Israel Personenlisten, was bisher nicht der Fall gewesen sei. All das mache die Auslieferung der Hilfsgüter immer schwieriger und die Situation komplizierter. Eigentlich sollte die Hilfe der EU für die Menschen im Gazastreifen deutlich erhöht und über mehr Zugänge ermöglicht werden. Das hatte die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas vor einem Monat mit der israelischen Seite vereinbart. Von täglich rund 160 Lkw ist die Rede. In einem Lagebericht ihrer Behörde hieß es Ende vergangener Woche allerdings, Israel halte sich nicht vollständig an die Vereinbarungen. Gestern hatten sich die EU-Außenminister auf ihrer Sondersitzung auch erneut mit der Lage im Gazastreifen befasst. Die für Hilfslieferungen zuständige Kommissarin Labib warnte dort, Gaza stehe am Rande einer Hungersnot. Thomas Spickhofen, Brüssel.
Litauen will ab Herbst seine Bürger im Umgang mit Drohnen ausbilden. Dazu sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius im September 3 Drohnentrainingszentren in dem baltischen EU- und NATO-Land eröffnet werden. Hintergrund sind Sorgen vor einer Bedrohung durch das Nachbarland Russland. Bis 2026 sollen demnach rund 15.500 Erwachsene und 7.000 Kinder im Bau und Betrieb von Drohnen geschult werden. Litauen hat 2,8 Millionen Einwohner. Außerdem will Litauen mit der Entwicklung und Herstellung von Drohnen die eigene Rüstungsindustrie und die Verteidigungsfähigkeit seiner Armee stärken. In Washington sind die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen, um die Kontrolle über die Polizeibehörde der Hauptstadt zu übernehmen. US-Präsident Trump begründete das Vorgehen mit der öffentlichen Sicherheit. Er wolle die Verbrechen in Washington eindämmen. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat die Kriminalität dort allerdings bereits deutlich abgenommen. US-Medien zufolge ist es das erste Mal, dass ein Präsident die Polizei in Washington unter Bundeskontrolle bringt. Nicht nur in Spanien kämpfen die Menschen aktuell gegen Wald- und Buschbrände, auch in mehreren südosteuropäischen Ländern ist die Lage extrem angespannt. Es gibt bereits erste Todesopfer. Der Blick auf die Wetterprognose lässt nicht auf eine Entspannung hoffen. Und so brennt es auf dem Balkan lichterloh.
In Albanien gab es insgesamt 50 Brandherde, 19 davon sind noch aktiv. Dabei ist ein älterer Mann in einem Bergdorf ums Leben gekommen. Über 1000 Feuerwehrleute und Soldaten sind im Einsatz gegen die Flammen. In der Touristenregion rund um den Nationalpark Blaues Auge bleibt die Lage extrem angespannt. Weiter im Landesinneren mussten einige Gemeinden evakuiert werden. In der Region Berat wurden die Bewohner eines Altenheims in Sicherheit gebracht. In Montenegro nannten die Behörden die zurückliegende Nacht dramatisch. Die Feuerwehr kämpft dort ebenfalls gegen mehrere Brandherde. Ein Soldat ist im Einsatz im Dorf Kutsche ums Leben gekommen, als ein Wassertank auf einem LKW umkippte. Ein weiterer Soldat wurde schwer verletzt. Zwar konnten dort einige Brände unter Kontrolle gebracht werden, wegen des starken Winds wollte die Feuerwehr aber keine Prognose abgeben. In Kroatien konnten die Behörden dagegen Entwarnung geben. Dort gab es einen Waldbrand nahe der Touristenhochburg Split, der allerdings unter Kontrolle gebracht wurde. Die Waldbrandgefahr am Balkan bleibt allerdings hoch. Mit Regen wird nicht gerechnet. Stattdessen erwarten manche Regionen in den nächsten Tagen Temperaturen von deutlich über 40 Grad. Jasper Ruppert, ARD Studio Südosteuropa.
In Kosel ist bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug eine 16-Jährige tödlich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im Industriegebiet. In dem Auto befanden sich drei weitere Insassen. Sie wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäusern geflogen. Der Zug war nur mit wenigen Fahrgästen besetzt. Sie blieben unverletzt. Der Lokführer stehe allerdings unter Schock. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. Ein Mann aus Rheinland-Pfalz muss wegen selbstgebastelter Plakate mit Beleidigungen für 1 Jahr und 10 Monate ins Gefängnis. Mehr als 1 Jahr nach Prozessende hat das Oberlandesgericht Zweibrücken eine Berufung des Angeklagten verworfen. Das Urteil des Landgerichts Landau ist somit rechtskräftig. Der Mann hatte jahrelang selbstgebastelte Plakate mit Beleidigungen und Verschwörungstheorien an mehreren Stellen in Landau geklebt. Er wurde daher bereits im April vergangenen Jahres unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Beleidigung verurteilt. Nach dem Streit zwischen der Stadt Merzig und der Deutschen Bahn ist der Sicherheitszaun am Spielplatz im Stadtpark zu den Bahngleisen fertig gebaut worden. Das hat die Stadtverwaltung dem SR mitgeteilt. Zuvor hatte es monatelang Unstimmigkeiten gegeben. SR3-Reporter René Henken berichtet.
Bereits vor gut 1,5 Jahren hat die Deutsche Bahn die Hecken, Sträucher und Bäume zwischen den Gleisen und dem Spielplatz gerodet. Seitdem hatte es dort keinen Schutz mehr gegeben und die Kinder konnten ungebremst auf die Gleise laufen. Daraufhin wollte die Stadt Merzig auf eigene Kosten einen Zaun bauen. Nachdem die Deutsche Bahn von der Kreisstadt mehrere Gebühren verlangt hat, hatte es Streit und Stillstand bei den weiteren Planungen gegeben. Im Frühsommer dieses Jahres konnten sich die Deutsche Bahn und die Stadtverwaltung einigen. Mittlerweile ist der Zaun nach 1,5 Jahren Bürokratiestreit fertig gebaut. Die genauen Kosten konnte die Stadt auf SR-Nachfrage noch nicht mitteilen. In der Planungsphase hatte die Verwaltung mit rund 20.000 Euro kalkuliert.
Der Eugen Helm Lee Übersetzerpreis geht in diesem Jahr an die Österreicherin Elisabeth Edel. Der gemeinsame Preis der Stiftung des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes, der Stadt Sulzbach und des Saarländischen Rundfunks ist mit 10.000 Euro dotiert. Nach Angaben der Jury schafft es Edel, komplexe Passagen ins Deutsche zu übertragen und dabei dem Original treu zu bleiben. Elisabeth Edel hat unter anderem französische Romane von Gustave Flaubert und Patrick Modiano übersetzt. Der Eugen Helm Lieb Übersetzerpreis wird am 9. September in der Aula in Sulzbach verliehen. Das Smartphone eigentlich aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch Kinder haben ihr eigenes Smartphone und bekommen es immer früher von ihren Eltern. Das ist das Ergebnis einer neuen Digitalstudie der Postbank.
Am Ende der Grundschulzeit haben über 40% der Kinder ein eigenes Smartphone. Spätestens mit 12 Jahren sind es dann über 70%. Und gerade junge Eltern erlauben ihren Kindern sehr früh ein eigenes Handy. Das sind die Kernergebnisse der diesjährigen Digitalstudie der Postbank. Ein Grund dafür: In den letzten Jahren schätzen sich demnach immer mehr Eltern als gute Vorbilder in der Smartphone-Nutzung ein. Allerdings setzen die Eltern auch klare Regeln für die Smartphones. Über 80% der Mütter und Väter fordern ein Handyverbot an Schulen. Knapp die Hälfte schränkt außerdem den Zugriff auf bestimmte Apps oder Websites ein, begrenzt die Zeit für soziale Medien auf 2 Stunden pro Tag oder verbietet das Handy beim Lernen. Mit der Digitalstudie untersucht die Postbank seit über 10 Jahren Entwicklungen der Digitalisierung in verschiedenen Lebensbereichen. Dieses Jahr haben über 3000 Menschen an der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage teilgenommen. Aus Bonn, Maike Kreber.
Der Luxemburger Luc Holz wird neuer Trainer bei Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim. Holz hat zuvor rund 15 Jahre lang die Nationalelf seines Heimatlandes betreut und war erst gestern zurückgetreten. Der 56-Jährige wird beim Liga-Konkurrenten des 1. FC Saarbrücken Nachfolger von Dominik Glavogger. Dieser war ebenfalls gestern nach 2 Spieltagen entlassen worden.